Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, euren News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Ja, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, unserem KN-Podcast zu den Störchen. Wir wollen auch in dieser Woche darüber reden, was bei Holstein wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der KN. Mir gegenüber heute, Trommelwirbel, Podcast-Premiere, mein Kollege Clemens Beer. Clemens, ich grüße dich.
Moin Niklas, ich grüße dich auch. Vielen Dank für die Vorstellung.
Schön, dass du Holstein 1:1 mal beehrst hier in unserem kleinen Kabuff.
Ja, ich freue mich auch sehr.
Unserem kleinen Podcast-Kabuff. Genau. Dann erzähl doch mal. Holstein-Pokal in Hoffenheim. Ausgeschieden. Vielleicht erwartbar, auswärts beim Bundesligisten. Dennoch irgendwie ein komisches Spiel.
Ja, 1:5 Niederlage. Man hatte natürlich trotzdem das Gefühl, da war ein bisschen mehr drin. Vor allem in der ersten Hälfte. Holstein hätte auch früh in Führung gehen können, wenn wir uns an die Situation nach ungefähr einer halben Minute von Finn Bartels erinnern. Der kann auch mal reingehen und dann läuft so ein Spiel wahrscheinlich auch mal anders.
Das stimmt, wobei, glaube ich, die Tendenz gleich geblieben wäre. Das war sehr wild in den ersten Minuten, wobei die ersten Minuten wahrscheinlich fast die ganze erste Halbzeit sind. Hin und her, große Löcher auf beiden Seiten. Beide Mannschaften, die unglaublich viel Tempo gespielt haben. Holstein auch mit offenem Visier, sehr, sehr mutig. Dabei manchmal ein bisschen die Restfeldverteidigung so aus den Augen verloren, ne? Es ist gegen Hoffenheim natürlich auch, ja, weiß nicht, klug kann man nicht sagen, ob es so beabsichtigt war, wahrscheinlich auch nicht, aber das ist natürlich schwierig gegen Bundesligisten, der so eine individuelle Qualität hat. Ne?
Das stimmt, und dann schenkst du dir da zwei Tore selber ein. Ja. Das 1:0, natürlich vorher der Fehler von Simon Lorenz, der sich da auch tunneln lässt. Ja. Da kann Vandenberg dann wahrscheinlich nicht mehr viel machen, wenn er da nicht reingrätscht, dann schießt Kramaric den Ball rein. Ja. Und das 2:0 von Hauke Wahl, das war natürlich so eine Szene, die guckt man sich auch nochmal an. Ja, sah ein bisschen aus wie ein Huhn ohne Kopf.
Das ist eine gute Analogie. Ich hatte ein bisschen die Erinnerung, für mich, also nicht so ungut, aber für mich sah das ein bisschen so aus, als wenn man beim Tipkick bei der falschen Ballfarbe aus Versehen dem Spieler auf den Kopf gedrückt hat. Und dann geht das Bein so nach vorne und dann, hups.
Das passt auch.
Dann ist der Ball im Tor. Ja, es sah ganz komisch aus, ne?
Ich weiß auch nicht, was ihm da durch den Kopf ging, auch danach. Man hat direkt gesehen, sich an den Kopf gefasst. Ja. Danach auch nochmal gegen Pfosten getreten, glaube ich. Also, wie da das rechte Bein zuckt, das wird wahrscheinlich auch er uns nicht erklären können.
Nee, wahrscheinlich nicht. Vielleicht hat Munas Dabur ihn auch hypnotisiert. Hat so lange um ihn rumschlawenzelt und versucht an ihm vorbeizukommen und irgendwann gesagt, mach du ihn. Nimm du ihn, ich habe ihn sicher.
Das kann natürlich auch sein.
Ja. Ja, dann gehst du 0:2 in die Kabine, schießt dich eigentlich selbst schon raus zur Halbzeit. Dann perfekte Reaktion eigentlich nach Wiederanpfiff. Schönes Tor, gut rausgespielt.
Auf jeden Fall, ja.
Aufgerückter Neumann.
Schöner Steckpass von Holtby vorher.
Ja, der sowieso das gut gemacht hat, ne? Fand ich. Also
das fand ich auch. Also Start-Debüt habe ich nochmal nachgeguckt. Hat mir schon gegen Darmstadt in der Viertelstunde, die er ungefähr gespielt hat, echt gut gefallen. Das war wirklich ein gutes Start-Debüt von Holtby. Mal schauen, gucken wir gleich nochmal drauf, wie er das dann am Wochenende macht gegen seinen Ex-Club.
Oh ja, gegen den HSV, das stimmt, da gucken wir noch hin. Das wird für ihn sicher auch ein interessantes Spiel. Ja, das stimmt, er hat es gut gemacht. Insgesamt war es ja jetzt auch kein schlechtes Spiel. Also wenn wir uns mit Grauen an Ingolstadt zurückerinnern, das ist eine ganz andere Nummer.
Ja, was da natürlich fraglich war, Holstein gelingt der Anschluss durch Neumann. Und dann war es eigentlich so, man hatte noch 40 Minuten Zeit. Das Spiel war eigentlich offen und Holstein ist schon sehr, sehr viel Risiko gegangen, muss man sagen. Das 3:1 kann dann auch wirklich früher fallen, weil Holstein super offen stand, hat viel zugelassen. Das ist dann die Frage, muss das so sein? Hätte man da vielleicht auch ein bisschen geduldiger vielleicht nach dem Anschlusstreffer spielen sollen?
Ist das eine Kurzschlussreaktion dann im Kopf, dass du denkst, oh, wir machen ein Tor, hier geht was, jetzt muss unbedingt dann der Ausgleich her? Oder was glaubst du?
Man hat ja vielleicht, um einmal auf das Darmstadt-Spiel zu gucken, da war das auch so, Holstein hat das Tor gemacht, zu einem Zeitpunkt natürlich kurz vor der Pause, aber eigentlich ist es ja so, da geht der Puls hoch, da passiert ganz viel im Kopf, vielleicht willst du direkt nachlegen, passt dann hinten nicht mehr ganz so auf, kann ich mir schon vorstellen, ist vielleicht auch gerade so ein bisschen der Situation geschuldet, dass man da einfach nicht die Cleverheit und die Ruhe hat, mal mit so einem Treffer dann umzugehen und einmal einen Gang zurückzuschalten, einmal durchzuatmen.
Mhm. So wird es dann am Ende das 3-1, das 4-1, das 5-1, wo vor allen Dingen das 5-1 so ein bisschen die Kieler Naivität zeigt, ne? Also wo Skripski im Laufduell nicht hinterherkommt, aber im Prinzip nur das Ende einer Fehlerkette ist, einer völlig verkorksten Absicherung, die gar nicht funktioniert. Brünn Larsen läuft dann durch und macht das 5-1, macht den Deckel drauf. Wenn man ehrlich ist, hätte Hoffenheim auch 9 schießen können. Ne? Zwischendurch haben sie echt vergeben, dass es eine Art hatte. Also das darfst du dir dann in der Bundesliga auch nicht erlauben.
Und das 3-1 wiederum muss dann nach dem Schuss nicht fallen. Den kann Gelius auf jeden Fall haben.
Ja, das stimmt auch, genau. Das sieht ein bisschen komisch aus, weil er die Länge hat und dann der Ball so unter seinem Arm irgendwie durchgeht. Kann er an guten Tagen sicherlich besser. Das stimmt. Wobei er auch ein bisschen die ärmste Sau ist, ne? Bei allem, was da irgendwie aufs Tor kommt.
Das stimmt. 2 Eigentore, dann lässt er den durchrutschen. Wobei ich mich nochmal gefragt habe gestern, dieser Ausdruck Pokaltorwart, wann ist der eigentlich entstanden und wann hat sich das durchgesetzt? Das sieht man jetzt ja bei immer mehr Mannschaften. War das Ter Stegen damals, als der zu Barcelona gegangen ist? Das war so das erste Beispiel, was mir einfällt, wo das wirklich so das diese stimmt. klare Rollenverteilung das ist. Stimmt.
Der Champions League gespielt hat dann.
Genau, Champions League im Pokal.
Ja. Richtig. Gute Frage. Du bist ja Jungredakteur in unseren Reihen, das ist ein Rechercheauftrag für dich, das kannst du ja mal rausfinden, dann werden wir da vielleicht
da
mal
was zu
mal
liefern.
Werden wir was zu liefern. Ist jetzt aber, spielt für Holstein in dieser Saison erstmal keine Rolle mehr, leider.
Das ist jetzt erstmal Geschichte, dann müssen wir nächste Saison dann wieder in Angriff nehmen.
Ja. Also, das schieben wir mal auf die lange Bank für die nächste Pokalsaison. Könnt ihr dann mal gucken, so in einem Dreivierteljahr auf KN Online, Clemens Bär erklärt uns den Pokaltorwart. Sehr schön, freue ich mich drauf. Hervorragend. Du hast Darmstadt schon so ein bisschen angerissen. Das war ja quasi die Generalprobe für das große Pokalspiel, wobei eigentlich die Liga in der aktuellen Situation ja deutlich wichtiger ist als so ein Pokalauswärtsspiel beim Bundesligisten. Da war ein klarer Fortschritt zu erkennen im Vergleich zu Ingolstadt, ne?
Fortschritt auf jeden Fall. Jetzt muss man natürlich auch sagen, gestern hatten wir auch wirklich gute Momente im Spiel gesehen bei Holstein. Die Frage ist jetzt so ein bisschen, dieses gut gemacht, aber keine Punkte beziehungsweise kein Sieg. Wann geht das, ist das irgendwann gefährlich, wenn das in die Köpfe reingeht, dass sich die Mannschaft fragt, was müssen wir noch machen? Gegen Darmstadt war auf jeden Fall ein großer Fortschritt zu erkennen im Vergleich zum Ingolstadt-Spiel. Ein hohes Anlaufen, wirklich eine gute Struktur im Pressing, gerade in der ersten Hälfte wirklich viele Torchancen rausgespielt, das 1-0 dann, wenn auch nach einem Strafstoß war, dann überfällig. War ja vollkommen berechtigt, der Handelfmeter. Dann gab es aber diesen Bruch nach dem 1-0, den ich auch eben schon angesprochen habe. Da hat Holstein in 5 Minuten vor der ersten Hälfte oder vor dem Halbzeitpfiff komplett abgeschaltet. Erst Honsack frei aufs Tor gelaufen. Spätestens da muss man dann eigentlich aufwachen. Ja. Das war wirklich der Warnschuss. Und dann lässt Teska dann Tietz da im Strafraum durchlaufen. Das war ja noch nicht mal Begleitschutz, darf man das nennen.
Nee, das stimmt. Das war jetzt hat ein bisschen Parallelen zu Hoffenheim, dann tatsächlich in diesen Phasen, ne? Also Honsack oder der Hornsey, wie man sagt, der Hornsey hat ihn nicht gemacht, hat ihn schön links hoch neben gesetzt mit Wumms. Klar, da kann der Ausgleich dann auch schon fallen. Also auch so ein bisschen Analogie zu Hoffenheim, wo die Tore früher fallen können. Trotzdem. Man ist ja geneigt zu sagen, im zweiten Spiel unter dem neuen Trainer Marcel Rapp bisschen weiter, allerdings ja auch im System wieder zurückgegangen. Von dem 3-5-2 auf ein 4-3-3, jetzt im Pokal auch wieder. Ist das 3-5-2 nach einem verkorksten Spiel schon beerdigt? Oder?
Das würde ich nicht sagen. Also Marcel Rapp hat ja auch relativ offen gesagt, dass er dann auch die Systeme am Gegner ausrichtet. Das war wohl jetzt gegen Darmstadt, war es ja auch lange offen. Zumindest hat er es lange offen gelassen, wie er dann starten wird. Vielleicht ist es auch gerade so ein bisschen die Situation vorne im Sturm. Mit zwei Spitzen gegen Ingolstadt hat es nicht so gut geklappt. Und die Frage ist auch, wer drängt sich da jetzt auf in der Sturmspitze? Benedikt Pichler hat es gut gemacht gegen Ingolstadt, auch gegen Darmstadt. Gestern hat er auch seine Chancen. So ein bisschen fehlt da noch die Effektivität. Und dann in der zweiten Reihe ist dann die Frage, wer ist der zweite Stürmer neben ihm? Wer kann das sein? Und da fällt mir aktuell nicht so richtig jemand ein.
Ja, wir haben an dieser Stelle in den vergangenen Wochen ja auch schon viel darüber spekuliert, ob Steven Skripski einer wäre, ob Joshua Mees einer wäre, Fiete Arp jetzt wieder im Kader gewesen, auch eingewechselt worden. Aber so richtig aufdrängen, da hast du recht, tut sich da irgendwie keiner. Insofern aus Mangel an spielstarken Stürmern zurück zum 4-3-3 mit einer Sturmspitze.
Es könnte auch ein Grund gewesen sein, natürlich. Nein, ansonsten glaube ich natürlich, die Mannschaft ist es mehr gewohnt. Vielleicht war es jetzt auch einfach in dieser Situation richtig, den Schritt zurückzugehen, dass die Mannschaft ein bisschen mehr Sicherheit hat. Mhm. Das hat gegen Darmstadt über weite Phasen des Spiels geklappt. In der zweiten Halbzeit war es ein bisschen wild, so wie gestern eigentlich das ganze Spiel wild war. Ja. Aber trotzdem hat man gesehen, was die Mannschaft kann, vor allem in der ersten Hälfte.
Das stimmt. Und trotzdem, und da bin ich wieder bei dir, muss jetzt der Schalter umgelegt werden, um mal im Fußballersprech zu bleiben. Ne? Und die Punkte müssen her. Nicht nachher im Saisonabschlusszeugnis steht, Holstein Kiel war stets bemüht. Das möchte keiner lesen.
Das stimmt wohl.
Und das jetzt beim HSV.
Genau, Nordderby.
Gibt leichtere Aufgaben, wobei man sagen muss, dass Holstein gegen den HSV ja in den vergangenen Jahren immer sehr gut ausgesehen hat. Egal, genau, wie es außenrum gelaufen ist.
In der zweiten Bundesliga seit dem Aufstieg 6 Spiele. 4-mal unentschieden, 2-mal gewonnen im ersten Jahr. Mhm. Ich habe mal geguckt, von den letzten 4 Spielen waren 3-mal 1-1. Holstein jetzt 2-mal 1-1 gegen Darmstadt und Ingolstadt. Also insofern dürfte eigentlich das Ergebnis schon klar sein am nächsten Wochenende.
Das Gesetz der Serie spricht klar für ein 1-1. Da müsste man dann sagen, das wäre in der jetzigen Situation wahrscheinlich ein gewonnener Punkt. Der HSV ist im Pokal im Elfmeterschießen durchgegangen, in einem interessanten Spiel in Nürnberg. Spiel zweier Aufstiegsaspiranten in der zweiten Liga.
Bisschen Glück gehabt in der zweiten Hälfte. Nürnberg hätte auch den Siegtreffer machen können. Mhm. Gefühlt hat der HSV gerade so ein bisschen das Spielglück, was Holstein nicht hat.
Und
gegen Sandhausen haben sie vor ein paar Wochen in einer, ich glaube, 6. Minute der Nachspielzeit das 2-1 gemacht. Jetzt haben sie am Wochenende gegen Paderborn auch ganz spät gewonnen in der Nachspielzeit. Ich glaube, mit dem HSV könnte noch zu rechnen sein dieses Jahr tatsächlich.
Das stimmt. Es ist ja auch alles noch verdammt eng. Ne? Das muss man sagen. Jetzt auch nach 11 Spieltagen ungefähr ein Drittel der Saison ist um und trotzdem sind die Punktabstände gering. Der HSV hat gegen Paderborn das erste Spiel seit, ich glaube, 6 Spielen gewonnen oder 5-mal unentschieden vorher. Also da war auch ein bisschen Druck auf dem Kessel, wie in Hamburg ja sowieso relativ schnell dann mal passiert. Auch wenn man sich die Spitze anguckt, St. Pauli ist da ein bisschen weg, würde ich sagen, auch von der Form her, die nageln im Moment irgendwie über alles rüber. Aber dahinter sind dann große Clubs, Werder steckt da auch drin im Mittelfeld hinter den Erwartungen. Da ist Regensburg, die nach wie vor eine gute Rolle spielen, Paderborn, Karlsruhe, wie sie alle heißen, da kann sich sehr viel verschieben durch 2-3 Spieltage, ne?
Auf jeden Fall. Also das ist ja wirklich, wenn man sich das anguckt, ganz hypothetisch, wenn Holstein 3 Spiele gewinnt, sind sie auch immer schon wieder im oberen Mittelfeld oder könnten im oberen Mittelfeld sein.
Gleichzeitig kannst du natürlich aber auch ganz tief ins Schlamassel rutschen, das du jetzt noch vermieden hast. Man hat ein bisschen das Gefühl, man hat es vermieden, weil es noch 3 schlechtere gibt irgendwie im Moment. Also dieser 15. Platz ist ja vielleicht schon mehr, als man durch die Punkteausbeute erwarten konnte. Jetzt gab es das Duell zwischen Aue und Ingolstadt am vergangenen Wochenende, wo Aue dann gewonnen hat, was für Holstein auch wieder gut war. Ingolstadt hätte dann aufschließen können. Das ist jetzt nicht passiert. Aue kam aus einer noch niedrigeren Position, ist jetzt an Ingolstadt vorbei. Also das wird eine lange Saison, wie das alle Trainer immer betonen. Ne? Das ist furchtbar pathetisch und furchtbar floskelphrasig, aber es ist tatsächlich so.
Das stimmt. Natürlich ist es auch so, die kleinen Wechsel, die da jetzt stattfinden, ist dann vielleicht, es ist noch nicht wichtig, den Zeitpunkt in der Saison haben wir noch längst nicht. Die Frage ist natürlich, wie geht man in der Trainingswoche rein, wenn man auf dem Relegationsplatz steht oder auf dem Abstiegsplatz oder auf dem 15. Platz, ob man dann noch entspannter ist. Ich glaube es und ich hoffe es nicht, dass die Störche entspannt in einer Trainingswoche als 15. gehen. Trotzdem natürlich ist es vielleicht schöner, als wenn man auf dem Abstiegsplatz steht. Deswegen.
Ja, das stimmt. Aber wie geht man jetzt in so eine kurze Woche? Also die Mannschaft ist am Dienstagabend direkt nach dem Spiel wieder abgereist, gen Heimat. Am Sonnabend ist das nächste Spiel nicht Sonntag, was normalerweise nach so einer englischen Woche ja gerne genommen wird. Ein Samstagabend, Topspiel 20:30. Auch nochmal ein anderer Spielrhythmus, also durch die Uhrzeit vielleicht. Dann hast du zum Glück nur eine kurze Auswärtsfahrt nach Hamburg. Etwas mehr als eine Stunde mit dem Bus, wenn es gut läuft. Aber wie gehst du jetzt in diese Tage rein, in so eine Trainingswoche? Wie viel ist da Belastungssteuerung, wie viel ist da Spielvorbereitung?
Ich finde ja viel spannender die Frage, woran arbeitet man jetzt? Mhm. Also wir haben jetzt oft in den letzten Tagen das Wort Konsequenz bzw. Inkonsequenz gehört. Holstein hat eigentlich zwei gute Spiele gemacht und dann entscheidende individuelle Fehler hinten gemacht, vorne einfach genug Chancen auch für Tore gehabt, die sie nicht genutzt haben. Und wie arbeitet man daran? Ich glaube, das wird in den nächsten Tagen auf der Agenda stehen. Ich frage mich aber selber, wie bearbeitet man sowas? Wie bringt man jetzt den Stürmern das Toreschießen bei? Wie stellt man individuelle Fehler bei sehr, sehr erfahrenen Innenverteidigern ab? Das ist so eine Frage. Vielleicht wird da viel Videoanalyse gemacht, denke ich. Du sagst schon, das hängt ja dann auch ein bisschen mit Belastungssteuerung zusammen.
Ja.
Aber das werden jetzt auf jeden Fall nochmal bestimmt spannende Vorbereitungstage auf das Nordderby.
Das denke ich auch. Effektivität lässt sich schwer trainieren, lässt sich eigentlich nur über Qualität trainieren sozusagen. Also jetzt Torabschluss. Du kannst jetzt natürlich aber auch nicht jeden Tag 4 Stunden auf die Hütte hauen. Das hilft dir jetzt auch nicht weiter im Training, ne? Das ist eine sehr gute Frage, wie das funktioniert. Wir müssen jetzt mal gucken, wer fit ist. Wirklich, wer vielleicht eine Blessur irgendwie mitgenommen hat. Es fehlten ja auch einige Spieler dann jetzt kurzzeitig in Hoffenheim. Finn Pora zum Beispiel, der in den ersten Spielen unter Marcel Rapp gesetzt war, war nicht dabei. Da wird sich vielleicht auch noch ein bisschen was verschieben, was das Personal angeht. Und dann werden wir die Trainingstage mal begleiten und dann schauen wir mal, wie sich das darstellt.
Und vielleicht wird ja doch 4 Stunden auf die Hütte gewolzt.
Okay, ja, wir dürfen ja nicht immer hin. Wir kriegen ja immer nur einen Ausschnitt zu sehen. Dann muss man von sowas extrapolieren und das ist schwierig manchmal.
Das stimmt.
Das ist manchmal schwierig, ja, aber gucken. Also es wird nach dem Auslaufen am Mittwoch wird es dann natürlich keinen freien Tag geben, wie das sonst am Wochenendspiel ist, sondern da werden dann die beiden Tage, die noch bleiben, zur Vorbereitung intensiv genutzt, das ist klar. Und dann beschäftigt man sich mit einem womöglich so voll wie erlaubten Volksparkstadion, anders als Hoffenheim in der Pre-Zero Arena.
Also das war schon Tristesse pur und wir taten wirklich alle Kieler leid, Shoutout an dieser Stelle, die da diese Reise mitgemacht haben. Das waren irgendwie 5000 und ein paar zerquetschte Zuschauer.
Genau, ja.
Das sah schon wirklich, also es war keine Reise für Fußballromantiker, denke ich mal, von Kiel unter der Woche nach Sinsheim zu fahren und dann da in so einer Baukasten-Arena zu sitzen, beziehungsweise zu stehen.
Ein einfacher Stadionpunkt, vielleicht. Also einfach im Sinne, nicht im Sinne von einfach erreichbar, sondern einfach nur ein Stadionpunkt und den Rest lassen wir lieber in den Büchern. Holstein zieht nicht, könnte man daraus ablesen, ist aber nur die halbe Wahrheit. Natürlich ist ein Zweitligist unter der Woche jetzt nicht der Super-Duper-Gegner.
Das würde ich jetzt auch nicht sagen. Ne, das also ist gerade so Zweitrunden-Partien im Pokal bei Erstligisten, die jetzt vielleicht auch nicht die ganz große Fanbasis haben. Da sieht man schon häufiger solche Kulissen.
Und also 15.000 sind erlaubt in Hoffenheim nach der aktuellen Auslastungsregelung. Etwas mehr als 15.000, davon ein Drittel da. Das ist traurig und erschreckend und Wasser auf die Mühlen aller Fußballromantiker, die sagen, dass dieser Plastikclub in Anführungszeichen dann, was das angeht, halt einfach, dass dem Dinge abgehen. Und zur Wahrheit von wegen Holstein zieht nicht, gehört natürlich auch, dass die 3 Spiele in der Bundesliga vorher am Wochenende gegen eben Bundesligisten, Mainz zum Beispiel und ich lass mich lügen, Leverkusen, auf jeden Fall ein Top-Team, da bin ich jetzt gerade schlecht vorbereitet.
Ich kann dir auch nicht aushelfen.
Die auch, alle, auf jeden Fall haben alle 3 Spiele vorher in der Bundesliga auch keine 10.000 Leute angezogen.
Köln war auf jeden Fall noch in Hoffenheim zu Gast, da hatte ich auch noch mitbekommen, gab es auch noch großes Gelächter, als der Stadionsprecher die Zuschauerzahl angesagt hat und von einer vollen Hütte gesprochen hat.
Ja.
Das wurde auch sehr erheitert aufgenommen von den Kölner Fans.
Waren auch keine 10.000. Und es war dann ein 5-0 von Hoffenheim. Also, naja, jedenfalls hoffen wir, dass in Hamburg deutlich mehr Leute da sind, um diesem Derby, Nordduell, wie auch immer man es bezeichnen möchte, einen würdigeren Rahmen zu geben. Aber da ist eigentlich von auszugehen und Samstagabend 20:30 ist ja auch perfekte Zweitliga-Fußballzeit.
Genau. Und da werden einige Spieler im besonderen Fokus stehen, unter anderem beim HSV, Jonas Meffert.
Ja.
Nach 3 Jahren in Kiel, ja. Spielt eine gute Saison beim HSV, ja. Ist da gesetzt, habe ich auch nicht anders erwartet.
Das stimmt. Nee, das stimmt. Überzeugt beim HSV mit dem, den er auch in Kiel überzeugt hat.
Mit dem, was Holstein gerade fehlt.
Genau, im Prinzip ja. Ne? Also das hat man wirklich bei manchen Spielen vom HSV auch, das ja, war das Spiel gegen Düsseldorf? Guck mal, ich bin heute, was die Spiele angeht, bin ich schlecht. Jedenfalls habe ich noch eine Szene so im Kopf, wo er einem aussichtslosen Konter hinterher sprintet. Der Gegner das dann auch natürlich nicht 100% clever ausspielt, aber er halt im letzten Moment zu einer Wahnsinnsgrätsche ansetzt und das Ding halt irgendwie doch noch verteidigt. Genau das ist das, was Holstein so ein bisschen fehlt. Damit überzeugt Meffert auch in Hamburg und zeigt, dass er ein klasse Sechser ist, der auch durch seine Stammspielerzeit in Kiel nochmal einen Entwicklungsschritt gemacht hat. Auf jeden Fall. In Verbindung mit Tim Walter als Trainer, auch Kieler Vergangenheit und gut im Gedächtnis hier. David Kinzombi ist auch noch beim HSV.
Genau, auf der anderen Seite haben wir Finn Porat, über den wir schon gesprochen haben.
Richtig.
Frage ich, ob er dann am Wochenende fit ist.
Der Eutiner, der im HSV-Nachwuchs ausgebildet wurde, lange in Norderstedt im Internat gelebt hat.
Genau. Ich glaube, kommt er aus Eutin? Ich glaube, er kommt aus Herrenburg, das ist in der Nähe von Lübeck. Aber kann sein, dass er auch mal in Eutin gespielt hat. Ich
glaube, fußballerisch Eutin, dann Früherziehung. Fußballerische Früherziehung sozusagen.
Naja, und er ist ja ein Jahr vor dem Abstieg dann zum Glück vom Bord gegangen.
Ja, hat das sinkende Schiff rechtzeitig verlassen.
Genau, Fiete Arp und Luis Salpi haben es nicht mehr geschafft. Die kommen jetzt auch zurück nach Hamburg.
Die kommen jetzt auch an alte Wirkungsstätte. Genau, Luis Holtby, eine prägende Figur gewesen für den HSV tatsächlich über Jahre. Das wird interessant, vielleicht auch interessant, wie die Leute dann in einem vollen Stadion aufgenommen werden, finde ich immer. Also jetzt gar nicht, dass ich mir da irgendwie ein Ei drauf back, wenn da irgendjemand ausgepfiffen wird oder so, überhaupt nicht. Aber ich finde es einfach immer interessant, wie die Reaktionen sind bei Rückkehrern, weil es ja dort doch sehr große Unterschiede gibt. Also jetzt Marcel Rapp wurde in Hoffenheim mit warmem Applaus von den wenigen Leuten, die da waren, aber begrüßt, also da weiß man, was dein Hoffmann geleistet hat und ist dem jetzt nicht unbedingt böse, dass er den Schritt in den Profibereich gegangen ist. Aber Luis Holtby hat sich für den HSV aufgerieben, da wird es auch keine Animositäten geben.
Spannender ist das dann eher bei Fiete Arp.
Richtig.
Das könnte eher eine heißere Rückkehr für ihn werden.
Das stimmt. Der ein bisschen im Unfrieden geschieden ist, zumindest was die Verbindung zu der Anhängerschaft betrifft.
Genau.
Damals, ne? Ja, mal gucken. Also erwartest du, dass da ein bisschen Stimmung in der Bude ist?
Na, wenn er denn spielt,
der Name aufgerufen wird,
dass da der ein oder andere vielleicht ein bisschen seinen Unmut äußern wird. Wobei am Ende glaube ich auch, dass Fiete Arp das abkönnte. Er hat sich noch nicht ganz stabilisiert. Das hat dann aber, glaube ich, dann in dem Fall nichts mit äußeren Einflüssen zu tun. Ich glaube, er muss jetzt langsam wieder reinfinden. Und ist die Frage, ob er das die nächsten Wochen auch schafft, sich wieder heranzukämpfen. Aktuell scheint ja Benedikt Pichler vorne die Nase vorn zu haben.
Ja, das stimmt. Der auch engagierte Leistung gezeigt hat. Wie du gesagt hast, ein bisschen Effektivität fehlt auch da. Ein bisschen Chancenverwertung, ein bisschen Output sozusagen. Aber insgesamt macht er doch als Last-Minute-Verpflichtung einen sehr guten Eindruck.
Das stimmt.
Vorne.
Ja.
Gretchenfrage. Holstein beim HSV. Das ist ein 1-1 wird, haben wir ja schon geklärt. Das meine ich nicht. 3-5-2, 4-3-3, was ganz anderes. Was erwartest du von Holstein?
Ich denke, dass es wieder ein 4-3-3 wird. Ich glaube nicht, dass das Rapp allzu viel ändern wird im Vergleich zum Darmstadt-Spiel, wenn es denn, du hast es schon gesagt, wenn alle ohne Blessuren aus dem Spiel rausgehen. Es geht jetzt vielleicht auch ein bisschen darum, ein bisschen Stabilität auch zu vermitteln, indem man seine Startformation findet, auch wenn Rapp dann am Ende nicht allzu viel verändert hat im Vergleich zu Ole Werner. Aber man hat gesehen gegen Darmstadt, dass die Mannschaft so funktionieren kann und ich glaube auch, dass sie es über 90 Minuten kann.
Das klingt gut. Das klingt hervorragend. Nehmen wir so mit. Freuen uns auf einen schönen Fußballabend auf dem Sonnabend. 20:30 Topspiel. Eins von mehreren Topspielen, was Holstein ins Haus steht. In ein paar Wochen kommt noch das Spiel in Bremen. Oder zu Hause gegen Bremen.
Zu Hause gegen Bremen.
Das Auswärtsspiel ist in der Rückrunde. Ist auch ein 20:30 Spiel. Dann hoffen wir, dass Holstein da eine gute Rolle spielt. Endlich mal wieder.
Genau. Hoffen wir, dass wir am Ende nicht sagen müssen, gut gemacht, aber
stets bemüht. Für den
Sieg hat es nicht gereicht.
Stets genau. Bemüht.
Ist ja jetzt auch so, das letzte Spiel im Oktober für mich ist immer, wenn es dann in die Novemberspiele geht, so gefühlt ist dann auch wirklich der Saisonstart vorbei und dann geht es auch langsam Richtung Winterpause und dann muss man jetzt die Punkte sammeln. Wenn Holstein jetzt nochmal einen Unentschieden holt, kann sein, dass wir das am Ende dann sagen, ja, war ein gewonnener Punkt. Am Ende wird es dann beim 15. oder vielleicht sogar 16. Platz bleiben. Und dann sind noch 6 Spiele.
Ja, das stimmt. November, die Zeit, wo in Schleswig-Holstein außerhalb der beheizten Rasenflächen langsam kein Fußball mehr gespielt wird. Bis Mitte März, wenn es schlecht läuft, ist die entscheidende Zeit dann für Holstein. Das stimmt.
Wahrscheinlich muss Holstein die nächsten Wochen auf Kunstrasen ausweichen dann.
Ja, der Hybridrasen im Holstein-Stadion ist ja Pitch of the Year. Haben wir ja auch berichtet, von der Deutschen Rasengesellschaft gewählt und von Marcel Rapp vor seinem Heimdebüt ja extra auch nochmal angeführt, dass er sich freut auf diesem Rasen.
Ich glaube sogar Wiederholungstäter, oder? War das nicht so?
Das ist gut möglich. Ja. Das ist gut möglich, ja. Aber also da muss man wirklich sagen, diese Investition Hybridrasen hat sich für Holstein auf jeden Fall gelohnt.
Der einzige Rasen in Schleswig-Holstein, der den Winter übersteht.
Ja, so ungefähr. Ich erinnere mich da, wo wir jetzt beim kommenden HSV-Spiel sind, auch noch sehr an ein Spiel unter Tim Walter, wo Walter nach dem Spiel dem Rasen beinahe an die Gurgel gegangen wäre, weil er dieses Kieler Spiel einfach so verhindert hat. Das war damals dann, glaube ich, es gibt ein schönes Foto von unserem Kollegen Uwe Pesler, der wie immer den richtigen Moment gecaptured hat, wo man wirklich sieht, wie er den Rasen beleidigt von oben, was ihm einfällt. Ja, und nach diesem Spiel war, glaube ich, so der letzte Impuls, um diesen Hybridrasen zu legen, und das war die richtige Entscheidung. Und mal gucken. Aber erstmal,
dass Walter am Samstag wieder gegen den Rasen meckert.
Genau, das ist in Hamburg
das bedeutet, richtig, dass Holstein damit besser umgehen konnte.
Ja, so machen wir das. Das klingt am Plan, das klingt für mich hervorragend. Wir freuen uns einfach auf HSV gegen Holstein. Immer ein schönes Spiel. Hoffen, dass die Punkteausbeute endlich stimmt. Momentan klingt das eher nach einem Notruf, die Punkteausbeute von Marcel Rapp, 1-1-0. Ingolstadt unentschieden, Darmstadt unentschieden und quasi 0 Punkte für die ewige Pokaltabelle in Hoffenheim. Dann hoffen wir, dass das damit abgehakt ist, dass wir ein bisschen mehr Outcome in Hamburg haben. Ich sag vielen Dank, dass du diesen Podcast beehrt hast.
Das gerne.
Hat mir wieder große Freude bereitet und es war auf jeden Fall ein gelungenes Debüt, würde ich sagen.
Das freut mich.
Würde ich sagen, sehr schön. Wir warten den HSV ab. Ihr da draußen, freut euch auf das Spiel. Sucht euch jetzt schon mal einen gemütlichen Platz für Sonnabendabend, wenn ihr könnt, wenn ihr Bock habt, natürlich im Volksparkstadion, wo es uns dann natürlich auch hinziehen wird zum Berichten. Und auf solche Spiele freuen wir uns als Reporter natürlich auch in besonderem Maße. Nächste Woche sprechen wir dann darüber, was Holstein da geholt hat. Clemens, vielen Dank.
Ein Punkt haben sie dann ja geholt.
Ein 1-1 haben sie geholt. Eigentlich können wir die Folge jetzt schon aufnehmen. Genau, ich muss da aber mit Marco nochmal drüber sprechen, was er dazu sagt. Das machen wir. Das Wichtigste, bleibt gesund, mummelt euch ein bei dem Schiedwetter und wir hören uns, wenn ihr mögt, nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao.
Ciao.
Diese Folge von Holstein 1:1 wurde euch präsentiert von den Kieler Nachrichten. Sichert euch jetzt einen Monat lang kostenlos alle News aus eurer Region und zu Holstein und der zweiten Fußball-Bundesliga. Mehr dazu unter kn-online.de/plus.